Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bistro Bonanza, die garantiert alles andere als langweilig wird. Ich bin Hannes Wagner und heute mixen wir eine kreative und nachhaltige Podcast-Edition mit einem Schuss Gastronomie, einer Prise Marketing-Magie und einer ganzen Menge Inspiration. Unsere Gäste, absolute Profis. Balázs Torsoly ist bei uns, mehrfach ausgezeichneter Diplom-Designer und Chef der Kreativagentur Branding Cuisine. Er weiß genau, wie man nicht nur Preise abräumt, sondern auch die Herzen von Foodies und Markenliebhabern gewinnt. Hallo Balázs.
Hallihallo, schön hier zu sein.
Und Simon Zing nimmt Platz, Geschäftsführerin HR und Vice President HR Continental Europe und Kopf hinter den großen Nachhaltigkeitsstrategien bei Aramark. Ihr Team bringt Ideen auf den Tisch, die nicht nur lecker klingen, sondern auch den Planeten retten. Hallo Simon.
Hallo Hannes.
Freuen wir uns auf ein Gespräch über Nachhaltigkeit, Awards und die Frage, warum gutes Gästemarketing fast so wichtig ist wie gutes Essen. Zum Einstieg gibt es wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen. Wir beginnen mit dir, Simon. Eine Antwort zählt. Pop-up-Restaurant oder Foodtruck?
Foodtruck.
Balázs. Nachhaltigkeit als Konzept oder als Lifestyle?
Als Lifestyle.
Influencer oder Straßenkünstler?
Influencer.
Gratisprobe oder Rabattgutschein?
Gratisprobe.
Essbare Teller oder essbare Werbung?
Essbare Teller.
Urban Farming oder Streuobstwiese?
Streuobstwiese.
Poetry Slam oder Tanzvideo?
Poetry Slam.
Und Berlin oder Budapest?
Berlin.
Tatsächlich?
Mhm.
Okay, warum?
Weil es die freieste Stadt mindestens von Deutschland ist, aber möglicherweise von Europa. Und ich selbst fühle mich eher als Europäer, selbst wenn ich aus Budapest stamme, sodass es naheliegt, Berlin zu wählen.
Ist Berlin auch, was so Food-Trends betrifft und auch Nachhaltigkeit, eine besondere Stadt?
Mit Sicherheit. Es ist leichter, Konzepte umzusetzen und es ist weiter vorangeschritten. In der Regel spielt sich dort viel Neues ab. Also Innovationen werden schneller und konsequenter umgesetzt, wenn man so sagen kann. Was nicht sagt, dass es nicht woanders in Deutschland ganz, ganz viele ganz, ganz spannende und sehr, sehr konsequente Konzepte gibt. Also in Berlin ist die Ansammlung einfach etwas dichter.
Mhm. Hast du eine Lieblingsstadt in Deutschland, was so Food betrifft, Restaurantszene? Oder würdest du auch sagen Berlin?
Nee, ich glaube, ich würde nicht Berlin sagen. Mich zieht es dann schon eher in den Süden. Ich glaube, ich wäre dann eher so bei München oder ganz konträr zurück wieder in den Norden bei Hamburg tatsächlich. Ja.
Ja. Fischbrötchen und
ja. Ja? Ja, ja, so in die, also jetzt nicht unbedingt das Fischbrötchen, ja. Aber ich mag sehr, wenn ich so an das Gastronomische denke, das ganze Thema Fischmarkt in Hamburg und so weiter, ja. Das finde ich einfach großartig. Und das ist sicherlich was, wo ich jetzt sagen würde, dass geprägt ist jetzt zu weit gegriffen, aber das finde ich interessant und das zieht mich an.
Mhm. Okay, dann haben wir das auch schon mal.
Aber ich mag auch gerne Fischbrötchen.
Ja, das stimmt. Aber nur gute Fischbrötchen.
Natürlich.
Originale.
Ja, sicher.
Sozusagen. Es gibt ja auch die eine oder andere. Ja.
Nur das Original, immer.
Genau. Du beschäftigst dich mit Nachhaltigkeit speziell für die Gastronomie. Mhm. Was ist denn deine Definition von Nachhaltigkeit?
Sehr gut. Also da müssen wir ein bisschen ausholen, gegebenenfalls. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich habe tatsächlich Nachhaltigkeit oder wir haben Nachhaltigkeit speziell für die Gastronomie definiert. Es gibt ja sehr viele Nachhaltigkeitsmodelle, also lass es das Drei-Säulen-Modell sein oder Gemeinwohlökonomie oder Kreislaufwirtschaft oder Donutökonomie und so weiter. SDGs natürlich. Und diese greifen leider alle zu kurz, wenn man die Gastronomie anschaut. Und daher, was wir gemacht haben oder was ich jetzt speziell in der Erarbeitung meines neuen Buches gemacht habe, ist, das Drei-Säulen-Modell auf 5 Säulen zu erweitern und es im Sinne der Gemeinwohlökonomie als Raster zu verstehen und die Kreislaufwirtschaft zu integrieren. Ich erkläre das mal. 3 Säulen Ergänzung 2 bedeutet, wir haben ja klassischerweise Ökonomie, Ökologie und Soziales. Wenn man sich die Gastronomie anschaut, fehlen da fundamentale Bausteine, nämlich Gesundheit und Ethik. Das heißt, Gesundheit hat einfach etwas mit Ernährung zu tun und das fehlt im 3-Säulen-Modell. Und Ethik, gerade wenn man in Richtung Tierwohl, Tierhaltung denkt, aber auch ganz viele andere Aspekte, das können auch soziale Aspekte sein oder auch Ethik sozusagen ganzheitlicher verstanden im Hinblick auf den Umgang oder unseren Umgang mit der Umwelt. Was ist Respekt? Wie definiert man Respekt und so weiter? Und auch die SDGs, also in den SDGs wird zwar über Gesundheit gesprochen, aber dort geht es um Ernährungssicherheit und Vermeidung von Hunger. Es geht nicht um die Zivilisationskrankheiten, es geht nicht um die Vermeidung von Fettleibigkeit, wo mittlerweile mehr Menschen sterben als von Hunger weltweit. Und auch wenn es um SDG 14, 15 geht, Leben an Land und Wasser, dort wird zwar sozusagen der Schutz der Tiere gesprochen, aber es geht nie um unseren Umgang mit den Tieren in der Massentierhaltung, wo aber 73 Milliarden Landwirbeltiere pro Jahr getötet werden und noch zigfach mehr Meerestiere. Und das heißt, diese Erweiterung auf 5 Säulen macht es für die Gastronomie relevant, also diese Nachhaltigkeitsdefinition. Und dann kann man sagen, okay, das, was die Gemeinwohlökonomie fantastisch macht, ist die Wertschöpfungskette komplett durchzulaufen und zu sagen, okay, wie ist mein Lieferant, wie ist mein Umgang mit ihm und so weiter. Wie gehe ich als Geschäftsführung mit Finanzen um, wie gehe ich mit meinem Unternehmen um, wie ist meine Beziehung zu den Gästen, wie ist meine Beziehung zu den Partnern, welche Rolle spielt mein Umgang mit den Gästen. Das heißt, man geht die Touchpoints komplett durch und sagt dann, okay, es sind dann 5 Touchpoints zu 5 Säulen und definiert dann für jeden Punkt eine möglichst realistische, aber auch idealistische Umsetzung in der Gastronomie. Und die Kreislaufwirtschaft lässt sich relativ einfach in die Spalte Ökologie integrieren.
Und siehst du da auch Lücken in der Gastronomie?
In der Umsetzung?
Ja.
Ja, sehr, sehr viele Lücken. Das ist auch mit der Grund, weswegen wir uns auf Nachhaltigkeit mit spezialisiert haben als Agentur, weil A, die Gastronomie sehr viel nachhaltiger werden kann, aber auch sehr viel nachhaltiger werden muss aufgrund der ökologischen und klimatischen und gesundheitlichen und ethischen Erfordernisse, die bei denen die Ernährung eine viel, viel größere Rolle spielt, als es im Alltagsdiskurs festgehalten wird.
Kannst du was dazu sagen, welche Lücken das sind? Oder so als Beispiel, um das anschaulicher zu machen, was sind das für Lücken, die ihr identifiziert habt, wo es noch Nachholbedarf gibt?
Also, es gibt viele Missverständnisse. Aha. Also vielleicht die größte Lücke, wenn man von Lücke sprechen kann, ist es ja eher eine Art von Tradition oder Jahrhunderte von Tradition treffen auf neue Anforderungen. Und das ist einfach unser Konsum tierischer Produkte. Das ist sicherlich der Haupthebel, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Hebel. Also das, was wir ganz oft sehen, ist, dass das Thema Regionalität in der Gastronomie missverstanden wird. Also das heißt, Regionalität ist ein ganz, ganz tolles Thema, ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein absolut zu förderndes Thema. Die eigentliche Wirkung von Regionalität ist sozialer und wirtschaftlicher Natur. Sie wird aber sehr oft, also sozial, weil Gemeinschaft und also man hat Beziehungen auf Augenhöhe und geht fair miteinander um und so weiter und Wirtschaftsförderung der regionalen oder lokalen Wirtschaft und damit der Heimatwirtschaft und dann mit überhaupt eine Stärkung der eigenen Community. Wie es oft interpretiert wird, ist, dass das notwendigerweise die ökologische oder klimafreundliche oder sogar ethische Wahl ist, wenn wir Richtung Tierwohl denken. Es ist aber so, wenn wir Richtung Ökologie denken, dann ist es gut, wenn es Bio ist. Also es ist nicht notwendigerweise ökologischer, bloß weil es nah ist. Es ist natürlich so, dass man dann sagen kann, hey, lieber Lieferant, lieber Lieferantin, bitte unverpackt liefern. Also man kann diverse Dinge erlösen, wenn man nahe zueinander ist. Also das heißt, es kann eine ökologische Komponente haben, aber die konventionelle Landwirtschaft ist immer noch schlechter als die ökologische Landwirtschaft. Und ebenso ist es, wenn wir in Richtung Klima denken.
Kurze Zwischenfrage dazu. Gerne. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, ich beziehe meine Produkte, meine Ware für mein Verständnis regional, ja, dann heißt das noch nicht unbedingt, dass ich das in dem Sinne der Nachhaltigkeit mache, wie es im Grunde genommen von euch jetzt definiert wird, weil zum Beispiel der sogenannte ökologische Rucksack vielleicht doch zu schwer ist und man eigentlich Kriterien außer Acht lässt, obwohl es jetzt der Bauer nebenan ist, aber der produziert, der hat, weiß ich, was sind die Haltung, aber es ist der Bauer nebenan, aber eigentlich erfüllt es damit nicht das Kriterium. Habe ich das richtig verstanden? Dass das so
es ist ein super erster Schritt. Also es ist nicht zu, man muss schauen, dass man dann richtig dazu kommuniziert. Ja. Also welche Argumente nutzt man? Aber es ist halt, also wenn man das SUV beim lokalen Autohändler kauft, macht es natürlich auch keinen großen Unterschied, außer es ist elektrisch und so. Also man muss dann immer differenziert einsteigen und so. Aber es ist ein toller erster Schritt. Also ich sage auch immer vom Teller zum Wandel. Also das heißt, erster Schritt, regional. Aha, wenn es regional ist, könnte es Bio sein. Aha, wenn es Bio ist, könnte es pflanzlich sein und so weiter. Also da kann man sich ja entlang hangeln. Der Transport, dazu gibt es ja auch Studien, das ist ja das Interessante, dass der Transport in der Regel unter 5% der Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus eines Produktes ausmacht. Das heißt, wenn ich von um die Ecke beziehe, dann ist es dennoch wichtiger, was ich beziehe und nicht, dass es nah ist. Und gerade bei beispielsweise Rindfleisch ist der Treibhausgas-Impact bei unter 1%. Sprich, es ist natürlich schön, dass der Bauer nebenan ist, aber 99% kommen eben von der Art des Produkts. Und so ist, oder ein wenn wir jetzt sozusagen gar nicht diese, um das Polarisierende da rauszunehmen zwischen vegan und nicht vegan, wenn wir jetzt an Tomaten denken, Tomaten in der Saison in Deutschland super, was die CO2-äquivalenten Fußabdruck betrifft, im Winter nicht so super, weil beheizt wird. Und das heißt, dass die Tomaten aus Spanien trotz des Transports einen deutlich besseren ökologischen Fußabdruck haben von Oktober bis, lass es April, Mai sein. Und das ist diese notwendige Differenziertheit, die man gerade in der Gastronomie, weil es nicht unkomplex ist, muss man sagen, wie man es an den Beispielen sieht, muss man eben genau hinschauen. Butter, dreimal, also Butterbrötchen mit Käse, dreimal höherer Klima-Impact wie Avocado-Toast. Und Avocado-Toast Avocado von Übersee, natürlicherweise. Ja. Und klar, auch da kann man dann ins Detail gehen, arbeiten Menschen wie Sklaven oder Wasserverbrauch und so weiter.
Hochgradig komplex.
Ja, genau.
Wow. Schön Käsebrötchen mit Butter. Ja,
keine Käsebrötchen mehr, nur noch Avocado-Toast.
Aber das klingt natürlich auch so, als ist eine extrem schwer auch, ne? Und man wird vielleicht auch nie perfekt sein, oder?
Ja, und muss man auch nicht und kann man auch nicht.
Ja.
Und die Komplexität ist vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass dieses Bewusstsein beim Gast möglicherweise auch überschätzt wird, weil er eigentlich auf ganz andere Weisen verführt werden kann und sollte, weil man dann vielleicht zu viel voraussetzt und ihn dann überfordert, weil er sucht ja eigentlich, wenn er in die Gastronomie geht, sei es in der Gemeinschaftsgastronomie oder in den öffentlichen Restaurants, sucht er nach einer Auszeit, nach Erlebnissen, nach einer guten Zeit mit Freundinnen und Freunden und vorauszusetzen, dass die Gäste die zwar immer mehr Wissen mitbringen, aber dass sie wirklich so sehr darauf achten und so sehr sich im Detail da auskennen, ist zu viel verlangt.
Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich wirklich die Lust darauf zu machen,
genau.
Zu sagen, ich ernähre mich jetzt nachhaltig und gesünder und zwar über so eine Experience. Und ich habe da ein total spannendes Beispiel. Ich war mal tatsächlich irgendwann in München, da gibt es ein ganz tolles vegetarisches Restaurant und das ist auch vom Interieur richtig kuschelig, schön und so weiter. Und ich war da mit Freunden und einige davon waren so etwas skeptischer, so nach dem Motto, naja, also so, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, so ein geschnetzeltes, das kann man ja jetzt so vegan gar nicht so gut herstellen. Und zack, interessanterweise danach, alle waren total begeistert. Es war einfach super lecker zubereitet. Und da stellte sich überhaupt nicht die Frage, war das jetzt irgendwie also besser als Fleisch oder nicht, sondern es schmeckte einfach. Und es war einfach so, dass durch dieses Erfahren wird man einfach überzeugt und sagt, ach nö, ist doch gut. Man hat irgendwie so viele Vorurteile dann, glaube ich, im Kopf. Also bei dem war es zumindest so. Und das hat super funktioniert. Genau. Und ich glaube, genau darüber, und wenn ich jetzt nochmal so einen Sidestep mache, auch zu unseren Betriebsrestaurants, wir bieten ja auch verschiedene Gerichte an und wir versuchen ja, oder uns ist es eben auch sehr wichtig im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie eben auch zu sagen, wir möchten unsere Kunden und Gäste dafür begeistern, so gesunde Dinge auch mal auszuprobieren und Alternativen anzubieten, ohne den Zeigefinger zu heben und zu sagen, nee, aber wenn du das jetzt isst, das ist aber böse. Sondern ich glaube, so funktioniert das auch nicht. Und ich glaube, dass diese, was du gerade auch erwähnt hast, es ist einfach unglaublich komplex. Und ich glaube, der Hauptanlass, essen zu gehen, ist was zu genießen und sich was Gutes zu tun. Mhm. Und wenn man dann zu sehr überlädt mit Sachen, ja, aber das ist dann auch nicht gut und das ist nicht gut und das ist halb gut, dann wird's vielleicht auch zu schwer verständlich für die Gäste und die Kunden und insgesamt für die Menschen, die in der Gastronomie essen gehen. Und ich glaube, dieses neugierig machen und dieses Ausprobieren und dann über den Genuss zu erfahren, wow, super, das funktioniert richtig gut. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Rezept. Und das einen letzten Gedanken noch dazu. Ich habe über Weihnachten angefangen, ein Buch zu lesen, wo es um das Thema Ernährung geht und wie die ganzen Bakterien im Körper dafür zusammenhängen, dass es einem gut geht. Und was du auch gerade gesagt hast, wie man Krankheiten verhindern kann und. Und ich glaube, wenn man es dann noch schafft, eben genau darauf noch hinzuwirken und zu sagen, über Nährwertangaben, über das Bewusstsein machen von, was machen bestimmte Inhaltsstoffe mit jemandem, wo kommen eigentlich Allergien her und so, und sich dadurch auch noch besser zu fühlen. Ich glaube, das ist das perfekte Gesamtpaket, um sowas dann eben auch zum Fliegen zu bekommen. Aber ja.
Total. Ich bin da total bei dir. Mhm. Es ist nämlich das, was du ja beschreibst, ist mit Genuss zu überzeugen. Und zwar, und man muss ja nicht die Information komplett ausklammern, aber die kann man nachlagern. Das heißt, auf die zweite Ebene bringen. Und in der allerersten Ebene spielt Ästhetik eine Rolle, dieses Kuschelige, dass man sich wohlfühlt, dass es unglaublich gut schmeckt und welche Story dazu erzählt wird, weil letztlich, also Geschmack ist absolut das K.O.-Kriterium. Und das ist essentiell. Aber Image ist noch wichtiger, weil das, was, also ne, Coke, Pepsi letztlich,
ja.
So ist es auch mit Restaurants. Das heißt, die Story um das Restaurant spielt eine wesentliche Rolle, wie ich dann das Essen auch erfahre. Und diese Geschichte muss mir Spaß machen. Ich muss mich darin wiederfinden. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich meine Widerstände beiseite gelegt habe, sage ich, okay, ich muss mich nicht mehr gegen das Geschnetzelte wehren, obwohl kein Tier drin ist, dann wirkt die Information als Bestätigung meiner Entscheidung versus ein Gegner, der mich davon abhält. Das heißt, man muss wirklich richtig dosieren, zu welchem Zeitpunkt, in welchen Touchpoints spielt man welche Kommunikation.
Mhm. Jetzt ist die Gastronomie auch total groß, ne? Also es gibt jetzt das Restaurant sozusagen auf einer Einkaufsstraße oder in meinem Viertel oder was auch immer. Da gibt's die Gemeinschaftsverpflegung, ja, so wie bei Achermark im Prinzip von Beginning to End, ja. Fängt ja teilweise im Kindergarten ja auch schon an, bis ins Seniorenheim sozusagen und dazwischen die klassische Betriebsgastronomie. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel noch den Bereich Fast Food. So, und wenn ich jetzt nochmal die Begriffe rausgreife, Ethik und Gesundheit unter anderem, die du auch als wichtige Säulen ja auch siehst. Mhm. würde ich jetzt spontan denken, naja, da gibt es dann halt doch schon Unterschiede, wie weit diese Unterbranchen oder Bereiche der Gastronomie sind. Oder wie siehst du das?
Absolut. Aber also es gibt es natürlich, also es ist ja eine sehr, sehr große Baustelle mit unterschiedlichen Herausforderungen, wenn man die Gastronomielandschaft anschaut. Und gerade im Fastfood-Bereich gibt es natürlich viel zu tun. Aber es ist möglich. Also ich bin großer Burger King-Fan aus dieser Hinsicht, weil also aufgrund dieser Plant-Based-Kampagnen, die Burger King gefahren hat, weil man das ja eigentlich gar nicht vermutet hätte, dass sie es ihrer Zielgruppe zutrauen. Und sie haben diesen Mut aufgebracht, haben mit dem Whopper angefangen, also gleich irgendwie so let's do it big time. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe mich mit Daniel Polter unterhalten, der da für Nachhaltigkeit zuständig ist. Und er hatte auch eine sehr klare Sichtweise, die nicht nur von Nachhaltigkeit getrieben ist, sondern das hat durchaus eine sehr starke wirtschaftliche Komponente. Nämlich, sie sagen sich halt, okay, aktuell wachsende Anzahl von Flexitariern. Und ich glaube zwar nicht an diese Umfragen, die sagen wie 50% plus, aber die Selbstsicht reicht es schon. Also ein guter Mensch sein zu wollen, genügt, um damit das Angebot funktioniert. Und er sagt, naja, wir bewegen uns auf 60% Flexitarier zu, dann haben wir 10%, wenn man die Veganer und die Vegetarier zusammenzählt, das sind 70%, das ist die Mehrheit und die bedienen wir. Und das ist ja eine ganz andere Perspektive plötzlich, als zu sagen, oh mein Gott, warum sollte ich für die paar Veganerinnen und Veganer ein Angebot machen? Und so handeln sie auch. Das heißt, sie haben dann die pflanzlichen Produkte 10 Cent günstiger gemacht. Und das ist zwar wirklich ein sehr geringer Preisnachlass, aber es ist kraftvoll genug, um zu sagen, ach, warum nicht? Und die Person, die sich für die ökologischere Wahl entscheidet, zahlt nicht drauf, sondern hat eine leichte Vergünstigung. Und klar, also im unterm Strich ist der Absatz natürlich noch deutlich geringer als die tierischen Produkte, aber es zeigt einen Weg auf, der wirklich funktioniert. Und ich finde es auch gerade interessant im Hinblick auf McDonald's, die sozusagen sich als Familienrestaurant positionieren. Und aber wenn wir sagen, da kommt die Familie und lass es nur 2 Generationen sein und nicht 3. Aber wenn es 3 sind, dann geht es ja dann komplett durcheinander. Aber die Tochter oder der Sohn, da wird garantiert jemand dabei sein, der oder die sagt, nee, sorry, wenn es für mich da nichts gibt, dann gehe ich nicht hin. Und dann ist die Gruppe von 6, 7 Personen wieder weg. Und das machen sie also sehr, sehr, sehr gut und auch sehr achtsam in Richtung Mitarbeitende. Also das heißt, sie machen es den Mitarbeitenden leicht. Das kann man natürlich nach ein paar Fernsehübertragungen nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, also sie machen es ihnen, ich spreche den Satz dennoch zu Ende, sie machen es den Mitarbeitenden leicht, möglichst wenig Fehler zu machen. Dass dann natürlich trotzdem Fehler passieren, wo Menschen zu Werke sind, das ist klar.
Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also das Thema Mitarbeitende, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber eine Sache finde ich auch nochmal sehr wichtig. Dieses ganze Thema Kommunikation rundherum wo, mal grundsätzlich gesprochen, wo bekomme ich eigentlich welches Essen? Also ich erinnere mich, dass es war vor, glaube ich, 2 Jahren, wo in der Politik so das Thema Betriebsgastronomie eigentlich immer noch so abgestempelt wurde als, na ja, das ist ja irgendwie alles ungesund, was man da bekommt und Tüte auf, in den Topf und zu, Deckel drauf, fertig, einmal aufkochen und dann ausgeben. So. Und das ist ja nicht der Fall. Also wir machen uns ja sehr viel Gedanken über gesunde Ernährung, über auch das Thema Regionalität. Okay, heute habe ich gelernt, wir müssen nochmal über die Kriterien reden. Nein, aber Spaß beiseite, also ja, über Regionalität und auch saisonale Produkte. Wir sind genau dabei, dass wir sagen, wir wollen Lust erzeugen auf gesunde Alternativen. Wir wollen auch erklären, warum. In dem Fall ist dann manchmal eben auch so ist, dass bestimmte Gerichte vielleicht auch einen anderen Preis haben oder teurer sind oder anders zusammengestellt sind. aufgrund der Tatsache, dass es eben dafür aber dann eben das glückliche Huhn oder das glückliche Schwein am Ende des Tages ist und arbeiten ja auch so mit unseren Partnern zusammen. Mhm. Und es ist eben auch vom Technischen her, also wir haben Apps, die wir unseren Mitarbeitenden und auch Kunden zur Verfügung stellen, wo man einfach auch gucken kann, welche Zusammensetzungen sind da, wir zeichnen Allergene aus. Also ich meine, gut, das ist auch gesetzlich belegt oder verpflichtend, aber es gibt einfach ganz viele Anstrengungen eben auch in diese Richtung, um eben zu zeigen, nein, Betriebsgastronomie ist tatsächlich etwas, wo man ein ganz gesundes, nachhaltiges, vollwertiges, umfangreiches Essen bekommen kann, weil es uns natürlich auch wichtig ist, weil wir ja wissen, dass sich so zumindest meine Wahrnehmung des Trends Menschen mehr damit beschäftigen, wie ernähre ich mich gesund.
Absolut.
Und als Fun Fact noch, ich erinnere mich noch, als ich vor Jahren im Großhandelsunternehmen tätig war, da war es dann eben so, da gab es noch den klassischen Schnitzelteller mit den Pommes und der dicken Remoulade drauf. Das findet man heute bestimmt auch noch, ja, aber eben, es wird viel mehr Wert darauf gelegt, gesund und ausgewogen Nahrung anzubieten und auch neue Sachen dort mit reinzubringen, die eben auch nochmal inspirieren, zu was Neues auszuprobieren und auch mal anzuregen, Mensch, vielleicht ist das was, wo ich zu Hause irgendwie was nachkochen kann oder sonst was.
Genau.
Und vielleicht noch ein Gedanke, wir hatten in einer unseren Podcast-Folgen jemanden zu Gast, der über das Thema alternative Proteinquellen gesprochen hat. Und dann ging es natürlich vielfach um Proteine aus Heuschrecken oder ich glaube Mehlwürmer waren es auch. Also eben diese Art von Nahrungsquellen quasi auch mit ranzuziehen. Ich sag immer, wenn man mir einen Salat zubereiten würde, wo die da drauf liegen, wie so Croutons und ich sehe jetzt die Augen und die Beine nicht, dann würde ich es wahrscheinlich essen. Jetzt so vom, ich glaube, das ist eben auch wahrscheinlich, weil man eben als Mensch sich irgendwie davor ekelt oder so, jetzt so eine Heuschrecke irgendwie die einen so anguckt, zu essen. Aber ich finde den Gedanken eigentlich sehr interessant, weil wenn es da tatsächlich Alternativen gibt, die nachhaltiger sind, die gesund sind und die auch noch schmecken. Also ich habe es in China mal probiert, aber das war okay, war so ein bisschen wie Hühnchen. Aber das wirklich einzuführen in der Art und Weise, dass es dann wirklich auch Spaß macht, das zu essen, dann finde ich das großartig. Also das macht ja auch Lust auf mehr.
Ja, und der Punkt mit der Gesundheit, was du angesprochen hast. Das Interessante ist ja, Nachhaltigkeit ist Gemeinwohl, das heißt, der Pfeil richtet sich von einem weg. Mhm. Gesundheit, da richtet sich der Pfeil auf mich hin oder zu, welche Präposition auch immer. Und damit lässt sich ja auch gut argumentieren. Und ich beobachte auch wirklich, wie in der Gemeinschaftsgastronomie sich unglaublich viel getan hat. Und gerade Stichwort Planetary Health Diet, wo sozusagen Planet und Health Hand in Hand geht, weil glücklicherweise das, was dem Menschen gut tut, auch dem Planeten gut tut. Und das trifft sich insofern wirklich wunderbar, weil man dann nicht unbedingt, da sind wir sozusagen beim erhobenen Zeigefinger, was du vorhin erwähnt hast, dass man den total leicht vermeiden kann, weil man vom persönlichen Benefit des Einzelnen sprechen kann. Und der Planet kommt so durch die Hintertür mit rein und dann ist gut. Also dann hat man das ja eigentlich geknackt.
Aber ich finde auch an der Stelle, weil du sagst, die Gesundheit richtet sich dann im Grunde genommen auf jemanden selber. Auch da finde ich, dass Gesundheit eigentlich auch ein Thema, nicht nur eigentlich, sondern auch ein Thema des Gemeinwohls ist, weil wenn ganz viele Menschen krank werden, dann belastet es natürlich die Gesundheitssystem. Und was du auch sagtest, dass eben über Adipositas, Fettleibigkeit,
Diabetes, Herzkrankheiten,
Krebs darüber und so weiter. Dass das viel auch über Ernährung erzeugt werden oder falsche Ernährung erzeugt werden kann. Und an der Stelle ist es dann auch wieder ein positiver Gesamteffekt. Wenn ich einfach mir was Gutes tue, dann tue ich eigentlich auch der Gesellschaft was Gutes, weil ich mich entsprechend gut ernähre.
Genau, also es ist richtig, also die Gesundheit ist letztendlich auch ein Gemeinwohlthema und das Interessante ist ja auch, dass es nicht nur die Gesundheitskomponenten gibt, was die eigene Ernährung betrifft, also sprich, ich ernähre mich besser und dann geht es mir gut und dann bin ich keine Belastung für die Gesellschaft. Es ist auch so, das wird ja häufig übersehen oder das wissen wir es nicht im gesellschaftlichen Diskurs, die Gesundheitskomponenten der Tierindustrie, die unabhängig davon stattfinden, ob man es konsumiert oder nicht. Das heißt, es gibt hier einerseits ist die Menge an Antibiotika, die in der Tierhaltung verabreicht wird, doppelt so hoch wie die Menge, die in der Humanmedizin verabreicht wird. Sprich, würde man es, und die WHO spricht ja davon, wir sind ja jetzt, glaube ich, bei 1,3 Millionen Toten, weil der Körper nicht darauf anspricht. Ja, so. Ja, ja. Und die WHO spricht davon, wir sind in 10 Jahren bei 10 Millionen. Und wenn es so weitergeht, und das ist unabhängig davon, ob ich es konsumiere oder nicht. Das Gleiche mit den Pandemien. Man sagt zwar, Landnutzung ist der Hauptgrund für den Raubbau an der Natur. Und wenn man da anfängt, tiefer zu graben, merkt man, aha, Straßen und Städtebau ist 1% der Landnutzung und Landwirtschaft ist 99%. Und davon ist ein riesiger Anteil die Tierhaltung. Und da sind wir bei Artensterben ganz schnell, also bei der zerstörten Biosphäre, die sehr viele WissenschaftlerInnen für die größere Bedrohung noch halten als den Klimawandel. Und das finde ich auch wirklich faszinierend. Und man weiß nicht, also man muss weinen, aber man muss schon lachen, weil es so grotesk ist. Man spricht von Artensterben oder von Massenaussterben der Tierarten, wenn innerhalb von 2 Millionen Jahren 75% der Tiere ausstirbt. Und wir haben innerhalb der letzten 50 Jahre 73% bereits eliminiert.
Wow.
Sprich, man diskutiert, ob das jetzt Massenaussterben ist oder nicht. Also ich bin kein Wissenschaftler, aber ich halte es für relativ plausibel, dass es eins ist. Und das ist ja auch ohne Biosphäre auch keine gesunde Landwirtschaft. Mhm. Und da sind wir dann doch wieder über Umwege bei der Gesundheit. Das heißt, es gibt diese, oder bei Pandemien, oder vielleicht noch eins, das finde ich ist eine schockierende Statistik, die als ich das erfahren habe, die Feinstaubbelastung. 1/5 der Gesamtbelastung ist durch den Verkehr verursacht und 1/3 durch die Tierhaltung.
Wow.
Und das heißt, und klar, aber die Tierhaltung ist natürlich nicht mitten in der Stadt. Insofern kann man natürlich sagen, okay, nichtsdestotrotz muss man am Verkehr arbeiten. Aber es sind Aspekte, die die Gesundheit betreffen, die auf indirektem Wege zu einem selbst zurückkommen. Und daher ist umso wichtiger ist es, sozusagen diese Themen auf der gastronomischen Ebene zu adressieren. Aber aufgrund unserer betretenen Stimmung. Genau.
Nein, wir tun ja was dagegen. Wir tun ja was dagegen.
Ja, absolut, genau. Genau, das ist ja. Aber ich will nur sagen, all das, worüber wir sprechen, darf der Gast eigentlich gar nichts erfahren, sonst kommt er nicht wieder her, weil er sagt, hey, ich möchte einfach nur eine gute Zeit haben. So, und zu Recht. Das heißt, und das macht ihr auch nicht, also ihr verführt, statt irgendwie dahin zu indoktrinieren. Und das ist der Weg.
Aber ich finde, diese Diskussion, auch die Sachen, also viele Dinge von denen, die du jetzt erwähnt hast, die waren mir jetzt gar nicht so geläufig. Und ich glaube, dass das eigentlich auch das Wichtige ist, dieses Thema differenzierter zu betrachten, als es manchmal aus meiner Sicht recht einseitig bespielt wird.
Total.
Weil dann macht man sich, glaube ich, noch mehr Gedanken und überlegt, naja, was kann ich vielleicht tun oder wie kann ich dazu beitragen, ohne dass es der Zeigefinger ist, sondern einfach, weil es aus meiner Sicht Fakten gibt, die einfach nochmal umfangreicher sind, als wie gesagt das, was man so tagtäglich irgendwie mitbekommt. Das bezieht sich immer auf die gängigen Themen, aber das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, nochmal mit der Verteilung im Grunde genommen des Feinstaubs, war mir jetzt so nicht geläufig. Aber das sind interessante Sachen, die man da auch noch mit reinbringen kann. Das ist
ja
das ist nicht nur Verkehr, sondern
Fun Fact, nicht? Ja. Also, aber die einen Denkanstoß gibt. Vielleicht gerade, wenn man schon vom Geschmack und von der Atmosphäre überzeugt ist, und dann nimmt man das wahr und sagt, okay, das nächste Mal nehme ich das auch. Und dann verstärkt sich das. Und wir sind ja auch so geschaffen, dass wir viel öfter im Nachhinein eine Geschichte für unsere Tat uns ausdenken, als dass wir sagen, okay, ich habe es jetzt durchdacht und ich habe es verstanden und jetzt ändere ich mein Verhalten. Also dann wären wir ja woanders, wenn das der Fall wäre. Es ist ja eher so, dass wir sozusagen was tun und dann, aha, offenbar bin ich jemand, der das so macht. Ich klatsche mir auf die Schultern und dann erzähle ich es meinen Freunden und bei denen kommt das gut an. Dann mache ich es weiter und plötzlich werde ich tatsächlich zu dieser Person, die so handelt, aber die Geschichte, die ich dazu erzähle, ist sozusagen frei erfunden im Nachhinein. Und da schließe ich wieder der Kreis zu dem, was du gesagt hast, erst mit Geschmack und Atmosphäre überzeugen und im zweiten Schritt dann die Fun Facts oder auch weniger Fun Facts nachreichen.
Und ich finde, man kann das eben auch nochmal so unter dem ganzen Thema Nachhaltigkeit ganzheitlicher auch betrachten. Auch so, ich glaube, das sind auch so die Konzepte für die Zukunft und auch mit Spaß aufladen. Und dafür gibt's ein Beispiel. Wir haben ein Unternehmen, das gehört auch zu Aramark GTB, Gastrotrien Bremen. Mhm. Und die machen bei uns die ganzen großen Rockkonzerte und Events und so weiter. Und im letzten Jahr gab es ja das Ärztekonzert in Berlin. Und zusammen mit dem Labor Berlin Tempelhof haben wir das Catering gemacht. Aber das ganze Konzept dieser Veranstaltung war ja quasi alles auf Nachhaltigkeit auszurichten. Also Strom, nachhaltigen Strom zu nutzen. Mhm. Und wir haben eben von unserer Seite gesagt, weil Hannes ja vorhin auch gefragt hat, essbare Teller, ich glaube, so war die Frage. Also wir haben eben auch kompostierbare Pommesgabeln und so weiter gehabt und dann wirklich das auf so einem Event quasi auf eine leichte und interessante Art und hochemotional mit reinzubringen. Ich glaube, das funktioniert dann auch, weil die Leute davon, denke ich, begeistert sind. Das Mitnehmen als, ach guck mal, so geht's auch und gleichzeitig habe ich aber auch noch Spaß dabei, um es jetzt mal so auszudrücken.
Vor allem wenn ich das da noch ergänzen kann, vor allem wenn du auch noch mal, sag ich mal, prominente Vorbilder hast, die sozusagen auch dafür stehen zum Beispiel, ist das auch eine große Hilfe. Ja. Neben der grundsätzlichen Information, die auch nicht belehrend sein soll, zum Beispiel wie die Ärzte und so, die sich auch konsequent dafür eingesetzt haben und auch die wollten ja auch, dass diese Konzerte oder diese kleine Konzertreihe in Berlin auch komplett nachhaltig durchgeführt wird. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann auch immer super, weil das einfach Aufmerksamkeit schafft. Und natürlich gibt's dann auch Leute, die dann, ja, ne, ich wollte aber und so. Aber am Ende haben sie keine Wahl, das muss man dazu sagen. Weil sie dürfen sich weder was zu trinken mitbringen, noch was zu essen mitbringen. Und am Ende kommen sie dann vielleicht doch in die Versuchung, weil alle anderen es auch machen, dann mal zu, keine Ahnung, dem veganen oder vegetarischen Angebot oder zu der veganen Bratwurst, sage ich jetzt mal, wenn es die da gab, zu weisen und dann vielleicht doch festzustellen, gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Ja? Das ist ja schon spannend. Ich würde gerne noch mal eine weitere Frage einbringen. Also ein bisschen vielleicht so eine wirtschaftliche Frage. Wenn ich mir das vorstelle, ich bin jetzt halt Gastronom oder ich möchte jetzt ein Restaurant gründen oder ich möchte mich grundsätzlich verändern. Was sind denn eurer Meinung nach so auch die wichtigsten Hebel oder Faktoren, um auch gesundes Essen zu wirtschaftlichen Preisen anzubieten? Also man denkt vielleicht, wenn man sich nicht so gut auskennt, das wird alles sehr teuer für mich oder auch für die Gäste und dann kommt keiner und so. Ne? Was kann man da vielleicht mitgeben oder wie sind die Erfahrungen?
Ja, es gibt diverse Hebel mit Sicherheit. Da können wir ja jetzt vielleicht ein bisschen Ping-Pong spielen, Simon.
Sehr gerne.
Also erstmal lohnt es sich zu definieren, was gesund ist. Aber es ist sicherlich auch nicht von einzelnen Speisen abhängig, sondern dann von der Gesamtzusammensetzung im Verlauf der Zeit. Und so, aber insgesamt sind die Studien sich einig, tierische Proteine runter und pflanzliche hoch, jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt, oder sozusagen Orientierung an der Planetary Health Diet könnte sowas sein. Plus Bio, das berücksichtigt die Planetary Health Diet nicht, aber wenn es weniger gespritzt ist, ist das sicherlich förderlich. Und dann gibt es ja zum Beispiel ein Gast, der mal hier war, Querfeld, Frederik Goldkorn, habe ich gesehen, dass er hier war.
Ja, stimmt, genau.
War ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sowohl mit Bio-Lebensmitteln, aber sozusagen zugleich mit geretteten Lebensmitteln zu arbeiten, die auch preislich okay sind. Die sind nicht immer preislich die super kompetitivsten, aber sicherlich auch mal und sicherlich nicht hoch. So. Und man hat die Möglichkeit, über die Story den Preis anzupassen, weil Menschen für die Story gerne zahlen. Das heißt, es ist ja nicht unbedingt der Fall, dass man sagt, okay, was ist es dann physisch, was ich da auf dem Teller habe, sondern welche Geschichte wird mir dazu erzählt? Und auf diese Weise holt man da hochwertige Lebensmittel rein. Es gibt da Vorurteile, dass gesund unbedingt teuer ist. Und das stimmt eigentlich nicht. Denn zum Beispiel, es gibt so ein ganz kleines, so klein sind sie nicht, aber es gibt sozusagen ein Individualrestaurant in Konstanz, das Vogelhaus. Und die sind bio-vegan und haben für, das, okay, es ist Baden-Württemberg und es ist Bodensee, aber sozusagen die haben ganz normale Preise, vielleicht nicht normal für Berlin, aber normal für Konstanz. Und doch, aber insgesamt, wenn ich mich recht entsinne, haben sie wirklich gute Preise. Und das ergibt sich einfach daraus, dass sie kein Fleisch und kein Fisch auf der Karte haben, denn das sind ja die ganz oft die Preistreiber. Und natürlich auch, also man muss ja natürlich den Preis einrechnen, also Gemüse ist ja sehr, sehr günstig im Vergleich, erfordert aber einen Aufwand, was die Zubereitung betrifft. Wenn wir jetzt sagen, okay, es wird geschnippelt oder nicht, dann kann man natürlich auch sagen, ich kaufe schon das Geschnibbelte ein und so. Das heißt, auch da lässt sich dann noch nachjustieren. Aber wenn man sagt, okay, ich schaffe es, den Personalaufwand niedrig zu halten, kann ich sehr, sehr gut eine gesunde Speise anbieten zu besseren Konditionen als ungesunde Speisen. Einfach, weil ich mir das smart zurechtlege.
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, weil du das auch gerade sagtest, mit dem Gemüse muss geschnibbelt werden und was bleibt eben dann oder was gibt es an Abfall, der dann auch anfällt? Also das ganze Thema Food Waste Management ist auch ein extrem wichtiger Punkt, um eben zu gucken, wie schafft man da einen wirtschaftlicheren Ansatz oder wie wir haben bei Aramark eben auch Ziele ausgelobt, dass wir sagen, wir tracken regelmäßig, wie stehen wir denn da, weil genau das ist eben auch entscheidend und auch ganz wichtig und da werden unsere Mitarbeitenden auch zu geschult und das ist der Punkt, den ich vorhin geschlabbert habe, nämlich nochmal zu den Mitarbeitenden was zu sagen, weil was ich glaube ich auch sehr wichtig finde an der Stelle ist dann eben auch Mitarbeitende zu haben, die sich, und ob das jetzt in der Gastronomie ist oder also als Servicepersonal oder in den Betriebsrestaurants oder auch im Eventmanagement, die einfach in der Lage sind auch zu erläutern und zu erklären, auf eine gute Art und Weise, warum da jetzt vielleicht dort doch ein höherer Preis ist und es damit dann eben aufgrund der Produkte oder so eine andere Preiszusammenstellung ist und was dann vielleicht mehr erklärt, warum man mehr dafür bezahlt, aber was dann eine Begründung gibt, wo man sagt, naja, okay, das macht Sinn, dann mache ich das oder dann lohnt sich das auch für mich so.
Genau,
und
genau.
Das sind, glaube ich, nochmal zwei Punkte, die ich dazu nochmal ergänzen würde zu dem, was du schon gesagt hast, was natürlich völlig richtig ist, ja.
Nachfrage nochmal, du hattest ja gesagt, auch diese Personalressourcen, die man da irgendwie reduzieren kann oder so, kannst du da nochmal näher drauf eingehen oder wie war das zu verstehen?
Achso, ich meinte damit nur, dass wenn ich sage, ich reduziere die Einkaufskosten, weil ich Fleisch und Fisch weglasse, aber dann rennen mir die Personalkosten weg, weil ich missachtet habe, dass ich schnibbeln muss. Das meinte ich nur. Ja, okay. Also, dass man dann sagt, okay, entweder kaufe ich schon geschnibbelt ein oder meine Speise ist so gemacht, dass ich dass ich nicht so einen großen Aufwand habe in der Zubereitung. Und dann funktioniert das. Und man muss auch sagen, dass selbst die pflanzlichen Alternativen, die bis jetzt sehr, sehr teuer waren, sich extrem angenähert haben. Da gibt's ja, das ist erst kürzlich rausgekommen von ProVeg, die aktuelle Erhebung, ich glaube vor 2 Monaten, über die Differenz zwischen pflanzlichen und tierischen Proteinen. Und die sind jetzt bei 16%. Das ist gefallen von, lass mich lügen, letztes Jahr war es irgendwie bei 26% oder so und davor war es bei über 50%. Sprich, es ist eine rasante Annäherung, die da stattfindet. Sicherlich auch aufgrund von Skaleneffekten in der Produktion pflanzlicher Produkte, weil die dann jetzt einfach aufgrund dessen, dass Lidl beispielsweise massenhaft was reinpusht und so weiter. Das heißt, da passiert auch viel. Und das wird für eine große Veränderung sorgen. Einige sagen, und da bin ich voll dabei, noch 2-3 Jahre. Und da sind wir günstiger. Und dann wird das nochmal interessant. Und natürlich gleichzeitig die Bewegung weg von dem, was bei pflanzlichen Alternativen kritisiert wird, weil ja wir ja beim Gesundheitsthema sind. Da gab es natürlich auf dem Weg, lass uns das Klima retten, einige Fauxpas im Hinblick auf die Zutatenliste. Und die scheinen mir jetzt wirklich bei vielen behoben. Also das heißt, da hat man es dann mit wenigen Zutaten, die man alle aussprechen kann, zu tun auf der Rückseite der Packung und das heißt, dann sagt man, okay, das ist zumindest gleichwertig, wenn nicht besser als die tierische Komponente.
Das war in der Tat, als das mit der veganen oder als ich mich für das Thema interessiert habe, die vegane Bewegung gibt es ja schon sehr lange. So, aber dann habe ich gedacht, naja, automatisch habe ich abgespeichert, klar, wenn ich jetzt so einen veganen, also ich Schokoriegel esse, dann ist der gesünder, als wenn ich das traditionelle Schokoriegel-Sortiment nehme. Und habe mir dann angeguckt, was da drin ist und habe festgestellt, wow, da ist aber ganz schön viel Fett drin. Also das ist, und dann war da, glaube ich, sogar auch das böse Palmölfett teilweise mit drin und so, wo ich dann dachte, nee, das ist aber auch nicht konsequent. Also und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst,
dass das
sich dann auch nochmal verändert hat. Und seitdem habe ich dann eben auch wirklich angefangen, wenn ich sowas kaufe, dann wirklich zu gucken, ist das dann auch wirklich das, was ich jetzt erwarte oder wo ich wirklich denke, okay, damit tue ich mir dann auch wirklich was Gutes, nur weil da jetzt kein, in Anführungsstrichen, Tier drin ist, ist es ja nicht automatisch dann von der Komposition gesund, wenn ich dann 50% Fett oder so, ne? sondern es kommt eben dann schon auf die ausgewogene Zusammenstellung an. Und das ist jetzt der zweite Punkt, das ist gefährliches Halbwissen. aber ich glaube, dass es ja auch zu Beginn, als sich alle auf pflanzliche Alternativen gestürzt haben, so eine zumindest Kritik gab, naja, aber der Energieaufwand für die ganzen Sojafelder und für die Produktion von Soja, das war dann auch eher so ein bisschen kontraproduktiv. Weiß ich nicht, ob das jetzt so richtig wiedergegeben ist, aber dass es da eben auch trotz allem Dinge gibt, auf die man achten muss und gucken muss, wie nachhaltig ist es dann am Ende.
Genau. Aber genau, so ein Missstand rechtfertigt nicht den anderen oder beziehungsweise man muss dennoch schauen, wie man es macht, wie immer. Und ich glaube auch, auch wenn die vegane Bewegung ursprünglich ethischer Natur ist, glaube ich, ist gerade diese Widerstände, die es gab oder immer noch gibt, weil man sagt, oh, das, aber was ist da drin und so weiter. Das tut der Bewegung gut und ich bin total dafür, dass die Bewegung eigentlich eher sagt, ich umarme auch gesundheitliche Komponenten und ich beachte noch die ökologischen Komponenten viel mehr, weil letztendlich die vegane Bewegung sagt, okay, solange kein Tier stirbt, ist alles gut. Sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt. Aber es hilft zu sagen, lass es uns ganzheitlich betrachten und insgesamt etwas Richtiges tun. Mhm. Und aber ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass sich da sehr vieles in die richtige Richtung bewegt in den letzten Jahren. Mhm.
Ja, und das Gute ist, dass das auch so omnipräsent ist und sich durch alle Bereiche eben wirklich auch zieht, kann man sich dem nicht entziehen, was gut ist. Und je mehr Leute eine positive Erfahrung machen und je mehr Menschen sagen, ach komm, probier mal aus, umso mehr erweitert sich das im Grunde genommen und findet noch mehr Freunde.
Ja, und solche Sachen, die ihr macht, also gerade mit dem S-Bahn-Teller beim Konzert und so weiter und auch überhaupt die Gemeinschaftsgastronomie mit dieser Reichweite, die sie hat, sie sorgt für Normalität, ne, weil das ist es ja eigentlich. Die große Emotionalität, die das Thema hat, ist natürlich damit verbunden, dass das sehr mit der Kultur verbunden, mit unserer Identität verbunden, Kindheitserinnerung und so weiter, wie wir uns ernähren. Aber auch, weil wir so eine doppelte Erwartung an uns gerichtet haben. Das heißt, wir haben die Norm, also Norm denkt man statisch, ist aber gar nicht statisch, Norm ist dynamisch. Wir sind aktuell in der Normentwicklung weg von einer fleischlastigen Gesellschaft hin zu einer pflanzenbetonten Gesellschaft. Und während Fleischessen die Norm ist, das heißt, deswegen sagen ja auch ganz oft, also was ich sehr mit Klischeen gesprochen, die Gruppe von Männern, ne, die sagen, Moment, ich gehe doch nicht hier in dieses klimafreundliche Restaurant, so, um Gottes Willen, das widerspricht, will ich normal sein und das widerspricht meiner Identität. Und zugleich gibt es einen sozialen Konformitätsdruck, zu sagen, naja, wie viel und jeder, der in Präsenz eines vegan lebenden Mitmenschen in einem Raum ist, hat ganz oft den Rechtfertigungszwang zu sagen, ja, Moment, ich kaufe, wenn dann ganz selten und das Beste. Ja. So. Das heißt, es gibt diesen sozialen Druck und wir sind zwischen zwei Normen, hängen wir gerade fest. Und das erklärt auch, weswegen Leute dann verunsichert sind und weswegen dann teilweise die Emotionen hochkochen. Klar, also wenn nicht eindeutig ist, wie du dich richtig verhältst, fühlen sich Menschen unsicher.
Ist denn dann der Weltverbesserer Award, den ihr seit 2018 veranstaltet, so ein Indikator, Detektor dafür, was in der Szene so passiert?
Für uns ja. Es wäre, glaube ich, vermessen, so viel größer diesen Award beizumessen. Aber es ist schon so, dass wir aus der gesamten Nation Bewerbungen bekommen und fantastische, und es ist sozusagen vom Land und aus der Stadt und ganz heterogen die Bewerbungen, und dennoch lässt sich Jahr für Jahr daraus eine gewisse Entwicklung rauslesen. Insofern ist deine Frage total punktgenau, weil das war eine der Überraschungen, die wir erlebt haben. Wir haben da ja das relativ blauäugig gegründet. Das war tatsächlich der erste Award damals für nachhaltige Gastronomie, als wir angefangen haben. Und wir wollten etwas tun, weil wir entschieden haben, wir gehen jetzt in die Richtung, aber wir haben keine Kunden in die Richtung, also machen wir etwas, was wir selbst machen. So. Und wir möchten denen eine Stimme geben, die keine haben. So. Und was wir dann festgestellt haben, ist genau das, was du sagst, dass man dann eine Art Barometer hat durch die Bewerbungen, weil man merkt, das Thema taucht jetzt zum ersten Mal auf, und dann nächstes Jahr sind es plötzlich dann immer mehr, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und so kriegt man ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was im Bereich der Nachhaltigkeit passiert.
Wettbewerbe gibt es ja auch bei Aramark in verschiedenen Bereichen.
Ja, und wir haben auch einen im Nachhaltigkeitsbereich tatsächlich einen Award bekommen, und zwar von der Deutschen Umwelthilfe. Das ist die grüne Suppenkelle im letzten Jahr. Und danke.
Zum ersten Mal wurde das auch ausgestattet.
Genau, ne? Genau. Und für unser grünstes oder nachhaltigstes Betriebsrestaurant. Und weil es da eben auch darum ging, wie wird gekocht, keine Verpackungen, Plastik, nachhaltige Zutaten, Regionalität, Saisonalität. Das hat uns schon sehr stolz gemacht. Also das ist schon eine wirklich eine große Ehre, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben. Und wir sind nochmals nominiert gewesen für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
Toll.
Wir sind darum bemüht und bestrebt, uns da auch ständig weiterzuentwickeln und auch sehr engagiert und eben auch an solchen Wettbewerben dann eben auch teilzunehmen, weil das ist ja auch toll, zu schauen, wo stehen wir und mit welchen Konzepten können wir dann auch wiederum nach außen überzeugen. Und das ist ja das, was ich vorhin auch schon mal so indirekt quasi gesagt habe. Da halten wir eben auch das Schild hoch. Betriebsgastronomie ist nachhaltig, Betriebsgastronomie ist gesund, und es gibt da viele Wege und Möglichkeiten, das eben, wie du es so schön gesagt hast, in den normalen Zustand oder Tagesablauf eben mit einzubauen. Und
Ja, das ist toll. Es ist wirklich toll, dass ihr da so weit vorne seid. Und es ist, das werdet ihr sicherlich auch merken, also jenseits des Images, es bringt natürlich auch eine Gelegenheit, sich mit sich selbst nochmal zu befassen, aufgrund der Kriterien, die vielleicht bei einem Award anders sind als beim anderen, oder nochmal differenzierter, und dann sagt man, daran könnten wir noch arbeiten. Und was wir auch sehen, ist, die Gemeinschaft schürt innerhalb des Teams, ne? Also, weil man sagt, okay, wir haben es gemeinsam geschafft, und wir sind ganz weit vorne und wir haben uns Mühe gegeben. Und es wird anerkannt von außen, von einer neutralen Instanz. Das ist total wichtig. Und das schafft dann Motivation unter den Mitarbeitenden, das schafft dann neue Bewerbungen. Und wiederum, man selbst ist ein Leuchtturm für andere Unternehmen, die sagen, okay, wir möchten das nächstes Jahr, möchten wir das gewinnen.
Auf jeden Fall, ja.
Und vor allem hilft es auch dabei, sozusagen für die Leute, die nicht in der Gastronomie arbeiten oder nicht viel wissen über die Gastronomie, durchaus prominente Darstellungen auch in den Medien über diese Themen zu informieren und schon zu sehen, was die Gastronomie eigentlich alles macht, ja, in ihren ganzen Formen und für was die stehen.
Hat ja auch so ein bisschen so eine Role-Model-Funktion dann irgendwo auch, ne?
Also ja, die Gastronomie verdient das auch. Genau. Ja, total. Ja. Ich finde, dass sie, also die Leute in der Gastronomie in der Regel, also so ist meine Erfahrung, engagierte Menschen, so die vollbrennen für das, was sie tun.
Da ist Leidenschaft und Herzblut drin.
Wo gibt es das in dieser Weise? Und wo gibt es diese Art von Impact auf gesellschaftliches Handeln und damit verbunden auch auf die ganz großen Themen der Welt? Also wenn wir jetzt in die Branchen, an alle anderen Branchen schauen, sagen wir, also abgesehen jetzt Energiesektor, klar, wissen wir, was der Impact ist. Aber Gastronomie kann ganz vieles tun und kann es sofort tun. Das ist ja auch, also ich meine, bis 2050 die nachhaltige Energie, wenn es weltweit bis 80% umgestellt wäre, das wäre ein Wunder. Und man kann morgen die Speisekarte austauschen. Klar, die Landwirtschaft hängt dahinter. Mhm. Also auch da erfordert es Veränderungen, die damit einhergehen. Aber die Nachfrage der Gastronomie kann genau diese Veränderung overnight anstoßen und nicht 30 Jahre warten, bis es soweit ist.
Absolut.
Ja.
Letzte Frage in die Runde, mit der Bitte um relativ kurze Antwort. Welche Ernährungskonzepte oder Veränderungen sozusagen seht ihr so zukunftsweisend in der gesamten Gastronomie?
Ich glaube, viele haben wir dazu schon gesagt. Also ich glaube, dass es mehr in Richtung vegane, vegetarische Gerichte gehen wird. Also wenn Fleisch dann viel Richtung Bio, nachhaltig gezüchtet oder eben auch mit den entsprechenden Siegeln belegt, die Nachweislichkeit der Nachhaltigkeit wirklich zu faktenmäßig zu belegen und nicht nur so ein Gefühl, das ist, glaube ich, eine Sache. Und ich glaube, was zukunftsmäßig auch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich diese Gesamtheitlichkeit von Nachhaltigkeit. Also das, was wir vorhin schon an dem Beispiel von der Veranstaltung mit den Ärzten besprochen haben. Ich glaube, dass man wirklich Hand in Hand mit anderen Nachhaltigkeitsthemen dieses ganze Thema bedienen muss, weil das in viele Lebensinhalte ausstrahlt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was zu dem Ernährungskonzept dann eben auch mit dazugehört, weil du das auch noch erwähnt hattest, ne? Egal wo ich jetzt auch hingehe, wenn ich essen gehe, ich möchte es auch nett und kuschelig und gemütlich haben. Und da, wo hört dann die Nachhaltigkeit auf und wo fängt sie an? Und ich glaube, das wird immer weiter und wird irgendwo auch ein Konzept sein, wo man, glaube ich, das ganzheitlich auch in Zukunft betrachten muss oder aufbauen muss.
Ja. Stimme ich zu. Wir haben die Möglichkeit, eine neue Normalität zu schaffen. Und dabei gibt es sicherlich so Konzepte wie Planetary Health Diet, wenn man es am Absatz misst und nicht am Angebot. Das ist da ganz wichtig, vielleicht zu erwähnen. Und eine pflanzenbetonte und oder bis hin zu pflanzliche, aber auch ökologische Ernährungsweise wird es ermöglichen, die planetaren Grenzen einzuhalten, beziehungsweise wir sind ja drüber an den meisten Punkten, aber dass es uns vielleicht wieder gelingt, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben.
Sagt Balázs Torsoy, der übrigens jetzt im März sein zweites Buch rausbringt, das wie heißt?
Das heißt Zukunftsküche, Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept für die Gastronomie.
Und da werden wir mit Sicherheit ganz, ganz viele weitere Insights und Themen und Tipps für die Gastronomie erfahren und grundsätzlich auch als Verbraucher sehr empfehlenswert. Ich danke dir, Balázs, dass du heute Gast in unserer Episode warst.
Ich danke dir, es war eine große Freude.
Und vielen Dank, Simone, dass du auch wieder dabei warst.
Danke, es war sehr lehrreich. Viel gelernt, viel mitgenommen. Herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!